Mit Sabine Böhler, guten Morgen. Willkommen in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb mit der Kneippmedizin bei Erkältungskrankheiten. Husten, Schnupfen, Heiserkeit, das sind die berühmten Symptome einer Erkältung. Von uns allen gefürchtet, aber nicht unbedingt lebensbedrohlich. Anders ist es dann, wenn sich eine Grippe angründigt. Mit Mattigkeit und Gliederschmerzen, dann ist Vorsicht und Ruhe geboten. Warum das so ist, wie wir der Erkältung wirksam entgegentreten können, wann wir zum Arzt müssen, um Folgeschäden zu vermeiden, das besprechen wir jetzt. Und es gibt wieder viele wichtige Tipps aus der Gesundheitslehre nach Pfarrer Kneipp, der sagt: Glücklich der Mensch, der es versteht und sich bemüht, das Notwendige, Nützliche und Heilsame mehr und mehr sich anzueignen. Ja, und dabei wollen wir Ihnen heute behilflich sein mit dieser Sendung Kneippmedizin bei Erkältungskrankheiten. Pfarrer Kneipp wirkte von 1855 bis 1897 in Bad Wörishofen. Dort gründete er drei Heilanstalten. Das Sebastianeum, das Kneippianum und die Kneippsche Kinderheilanstalt sind auch heute noch voll in Betrieb und auch sehr beliebt. Ja, und das kann unser Gast bestätigen, denn er ist seit nunmehr fast 20 Jahren als Oberarzt im Kneippianum tätig. Ich begrüße herzlich am Telefon in Bad Wörishofen Herrn Dr. Hermann Silberhorn. Grüße Gott.
Grüße Gott, Frau Böhler.
Im Volksmund wird die Bezeichnung Grippe ja häufig für grippale Infekte verwendet, Herr Dr. Silberhorn, bei denen es sich aber um verschiedene, also in der Regel um deutlich harmloser verlaufende Viruserkrankungen handelt. Was ist der Unterschied zwischen einer Grippe und einem grippalen Infekt?
Ja, es besteht tatsächlich eine wirklich große Verwirrung. Es wird immer gesprochen von Erkältung, von Grippe, grippalen Infekt, Virusgrippe oder Influenza. Also es ist einfach sehr unscharf immer von den Leuten dargestellt. Und Grippe, also im Sinne einer wirklichen Influenza, einer Virusgrippe mit diesem gefährlichen Virus Influenza A oder B, das ist eine komplett andere Geschichte. Wenn Sie eine richtige Grippe ankündigt, wie Sie es vorher gerade geschildert haben, dann haben wir immer einen plötzlichen Beginn. Sie können fast die Stunde sagen, wo es begonnen hat. Sie haben sehr häufig ganz hohes Fieber, mindestens über 38 Grad, mit Frösteln, starke Gliederschmerzen, Kopfschmerzen unter Umständen und ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl. Vielleicht haben Sie noch gehört aus der Vergangenheit, es gab ja mal die berühmte spanische Grippe, an der also auch Herr Munch erkrankt war oder in Chile verstorben ist. Also eine riesige Grippenepidemie in 1918-19, bei der sehr viele Tote in Europa zu beklagen waren. Also eine normale, wirkliche Grippe ist ein wirkliches, entschiedenes Krankheitsgefühl. Mhm. Während bei den sogenannten, wie wir es jetzt mal so darstellen wollen, bei den sogenannten harmloseren Viren mit normaler Erkältung oder Schnupfen, ohne großes Fieber, ohne großes Krankheitsgefühl, haben wir trotzdem natürlich Probleme. Und da können wir mit Kneipp ganz besonders gut arbeiten, wenn sie eine wirkliche Influenza haben, ist es geboten, also dass Sie doch mal den Arzt aufsuchen.
Also können wir uns merken, plötzlicher Beginn, starkes Krankheitsgefühl, genau. Das deutet auf eine Influenza hin, da gehören wir auf jeden Fall in die ärztliche Hände. Ja. Was sind denn die typischen Symptome der Frühphase eines grippalen Infektes, also der ganz normalen Erkältung?
Ja, das Entscheidende ist, dass auch 95% aller dieser sogenannten Erkältungen durch Viren verursacht werden. Da gibt es ungefähr 200 Arten. Und diese Viren sind natürlich mit Antibiotika an sich nicht zu bekämpfen, was immer viele Leute ganz gerne hätten. Also diese normalen Vorboten sind, dass sie spüren, sie haben irgendwo ein Gefühl, es fröstelt sie ganz leicht, sie spüren, dass die Nase, dass in der Nase ist, kribbelt. Also bei solchen Geschichten, jeder hat es ja teilweise bis zu 3, 4, 5 Mal im Jahr. In solcher Situation können wir natürlich sofort angreifen mit Kneipp. Also wir können, es gibt keine spezifische Therapie einer solchen Erkältung. Wir können nur die Beschwerden lindern und wir können die Krankheitsdauer etwas abkürzen. Und dafür gibt es einige Tricks, mit denen wir arbeiten können, vor allem den Beginn. Denn im Beginn können wir wunderbar arbeiten, indem wir zum Beispiel ein heißes Fußbad machen oder ansteigendes Fußbad mit zum Beispiel Thymian, das wir dann ins Wasser geben. Das wären zum Beispiel Methoden, bei denen wir auch die Temperatur im Nasenrachenraum und damit die Durchblutung im Nasenrachenraum deutlich verbessern, um mindestens 1 Grad, und damit die Abwehr in diesem Bereich deutlich stärken.
Also da können wir zu Hause noch etwas tun, wenn sich die typischen Symptome eines grippalen Infektes sichtbar werden. Dazu gehört sicherlich auch, dass uns die Nase läuft, dass wir ein bisschen einen Husten haben. Husten ist noch so ein typisches Symptom, das zur Erkältung gehört.
Oder Niesen auch, ja, zum Beispiel, ist dann ganz, spürt man dann. Also jeder erlebt es ja, und die Leute, die das öfters im Jahr haben, wenn sie es über 6 Mal im Jahr haben, dann sagt die WHO, handelt sich um chronische Erkältungs- und Krankheiten mit einer chronischen Abwehrschwäche.
Bevor wir darauf eingehen, wie wir uns dagegen schützen können, nochmal der Unterschied: grippaler Infekt und die Grippe, also die Influenza. Mhm. Welche Komplikationen können denn bei der Grippe auftauchen?
Ja, bei der Grippe, das ist immer ausgeprägtes Risiko für Begleiterkrankungen, zum Beispiel in Nasennebenhöhlen, Ohrentzündungen, Lungenkomplikationen und Herzkomplikationen, sodass sie also auch eine Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündung bekommen können. Das sind die Hauptrisiken, und man spricht also bei Epidemien, die ja jedes Jahr vorkommen, das Typische an der Grippe ist, dass sie jahreszeitlich bedingt häufiger auftritt. Ungefähr Oktober und dann den ganzen Winter über, das sind die hauptpositiven Möglichkeiten für den Influenza-Virus. Das ist ganz wichtig, dass wir das sehen, dass die Epidemien immer Ende des Herbstes, Anfang des Winters auftreten. Entsprechend muss man da vorbeugen.
Mhm. Warum ist es denn auch gerade Ihnen als Naturheilkundler besonders wichtig, dass eine Grippe ausgeheilt wird und nicht, wie wir auch im Volksmund sagen, verschleppt wird?
Ja, damit wir eben diese Risiken vermeiden. Wir müssen schauen, dass Superinfektionen eben vermieden werden, also von der Grippe kann es zu bakteriellen Entzündungen natürlich in den Bronchien kommen, und das ist ein großes Problem, vor allem für ältere Menschen. Wir haben vor allem eben zum Beispiel der größte Teil der Todesfälle, die zum Beispiel durch diese Influenza verursacht werden, sind bei älteren Menschen, vor allem zum Beispiel in Heimen untergebracht sind, deutlich ältere Menschen, die schon etwas geschwächt sind, die können dann an solchen Superinfektionen, wenn nicht rechtzeitig behandelt wird, wirklich zu Tode kommen.
Mhm. Und kann denn auch so eine nicht erkannte Grippe auch noch 10, 20 Jahre später Auswirkungen haben auf gewisse Organe in meinem Körper?
Ja, wenn man nicht zum Beispiel aufpasst, kann das durchaus auch in einer chronischen Herzerkrankung münden, also wenn man da nicht aufpasst, dass die Herzklappen geschädigt werden zum Beispiel, oder aber natürlich auch chronische pulmonale Probleme, die dann auftreten können.
Mhm. Wenn wir im Spätsommer zum Arzt gehen, im Herbst die Blätter fallen, dann sehen wir überall in den Arztpraxen, in den Apotheken schon Hinweisschilder, die uns darauf hinweisen, dass die neuen Grippeschutzimpfungen wieder da sind. Ja. Wogegen schützt die Grippeschutzimpfung und wo liegen ihre Grenzen, Herr Dr. Silberhorn?
Ja, das Raffinierte an diesem Influenza-Virus ist, dass er sich ständig ändert. Und dass wir praktisch jedes Jahr neues Impfmaterial brauchen, darauf deutet es hin, dass sie manchmal dieses Impfmaterial gar nicht so rechtzeitig zu haben ist, oder auch nicht in der Menge, wie wir es gerne hätten. Wir geben diese Impfungen speziell Risikopatienten, also Leuten mit chronischer Herzerkrankung, chronischen Lungenerkrankungen, Niereninsuffizienz, Dialyse, Immundefekte, vor allem Leute, die Cortison schlucken müssen. Also solche Patienten habe ich auch, denn die bekommen das selbstverständlich. Und in speziellen Bereichen, wie eben in Seniorenstiften oder in Pflegeheimen, ist es absolut das Normale, dass wir das dort geben. Und wir weisen darauf hin, dass die Leute, die dann in dem Alter irgendetwas bekommen, manche Leute sagen schon im Alter über 60 Jahre, soll man also diese Impfung durchführen, die nützt einfach immer nur für dieses Jahr letzten Endes. Man muss jedes Jahr neu impfen, das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass manche Leute es gibt ja Chargen, die nicht ganz so komplett waren, oder da gibt es manchmal Probleme, dass dann erst recht eine kleine Virusgrippe auftritt. Also in solchen Fällen spüren die Leute dann, ist es problematisch. Und wenn die Leute zu dem Zeitpunkt der Impfung nicht ganz fit sind. Also man muss bei der Impfung fit sein. Der Arzt muss das vorher genau anschauen und dann kann er impfen.
Uns wird ja die Impfung so auch als eine Massenimpfung empfohlen.
Ja, in unserem Lande wird ja etwas weniger geimpft. Die Akzeptanz ist bei uns nicht so groß. Und entsprechend muss man rechnen, dass in dem Bereich um die Influenza auch im Winter immer wieder einige Leute sterben können durch die Komplikationen. Von daher, also wie gesagt, die Risikogruppen, die ich vorher so erwähnt habe, die sollte man unbedingt impfen. Gott sei Dank sind natürlich der allergrößte Teil aller Influenza-Erkrankungen gehen relativ blande vorbei. Und da genügt etwas Ruhe, aber man muss einfach aufpassen. Ne?
Wiederholen Sie doch nochmal, wann beziehungsweise wem empfehlen Sie denn jetzt die Grippeschutzimpfung?
Also Leute zum Beispiel mit chronischen Herzerkrankungen, chronischen Lungenerkrankungen, Leute, deren Abwehr automatisch schon geschwächt ist, wie zum Beispiel bei den Senioren oder bei die in einem Pflegeheim zum Beispiel sind. Und da haben wir die Hälfte aller Todesfälle passieren dadurch. Und Leute, die chronisch exponiert sind mit diesen Patienten zum Beispiel, also auch ärztliches Personal oder Schwesternpersonal. Die sollten eine Impfung in Erwägung ziehen und diesen Schutz genießen, der leider erst 2 bis 3 Wochen nach der Impfung auftritt und dann doch auch nicht einmal die ganze Winterzeit über sozusagen ausreicht. Bei manchen ganz schwer bedrohten Leuten muss man sogar 2-mal impfen.
Kommen wir zurück zu den typischen Symptomen in der Frühphase einer Erkältung, berühmter Schnupfen, Husten, Heiserkeit.
Ja, genau.
Eine wichtige Grundregel bei allen Maßnahmen, die wir jetzt empfehlen, Herr Dr. Silberhorn, ist es, den Infekt schnell anzugreifen. Genau. Was heißt das und warum?
Wir müssen den Infekt anzugreifen. Warum? Dass wir einfach nicht so lange ausfallen, dass wir gleich wieder leistungsfähig sind. Also wenn Sie zum Beispiel rechtzeitig beginnen, die allerersten Beginn sozusagen bekämpfen, dann bekommen Sie überhaupt nichts. Das spüren Sie vielleicht dann nur 1 oder 1,5 Tage. So schnell, so stark können Sie abkürzen, wenn Sie sofort die Sache angehen. Ja, das ist was noch dazugehört natürlich, wäre die Prophylaxe, da wollen wir jetzt gar nicht so drauf eingehen. Sie wissen, dass man durch Kneipp und Sauna wesentlich stabiler durch den Winter kommt, wesentlich weniger Infekte und wesentlich kürzere Infekte kriegt. Also wir stimulieren das Immunsystem dauernd, indem wir schon eine Vorsorge betreiben. Mhm. Wenn wir es bekommen, wenn wir also so eine Erkältungskrankheit mit dem Virusinfekt bekommen, dann müssen wir sofort angehen. Wir schauen, dass wir die Beschwerden lindern. Also, wir können zum Beispiel, wenn die Nase läuft, fangen wir an mit dem guten alten Kopfdampf nach Kneipp. Mit Kräuterzusatz, zum Beispiel Kamille, Lindenblüte oder Pfefferminz oder auch Badezusätze, die wir also ins Badewasser geben. Auch im Badewasser werden die Dinge also über die Haut aufgenommen.
Nun gibt es ja auch gerade beim Schnupfen erhebliche Unterschiede.
Ja.
Denn so ein Schnupfen kann schon auch das Symptom einer schweren Erkrankung sein, nämlich der gefürchteten Sinusitis,
die chronische Nasennebenhöhlenentzündung.
Ja. Wie kann ich das für mich entscheiden als Laie, ob ich den Schnupfen als harmlose Begleiterscheinung bei der Erkältung habe, harmlos dennoch lästig, oder dass ich zum Arzt vielleicht sogar gehen muss?
Ja, also bei einer chronischen Sinusitis kann Ihnen ja, können ja einige Komplikationen auftreten. Meistens weiß der Patient, dass er das hat, dass er schon immer wieder dazu neigt. Oft ist es ganz einfach dadurch, dass Sie zu trockene Luft in den Räumen haben, zu staubhaltige Luft oder dass Sie schon bekanntlich also auch allergische Komponenten haben, also der sogenannte Heuschnupfen, das können Sie genauso auf Hausstaub oder sowas haben. Also in solchen Fällen haben Sie unter Umständen einfach nur eine geschlossene Nase und gar keinen Schnupfen, ja? Sie spüren eigentlich den Schnupfen gar nicht so sehr. Der ist eher verstockt und in dem Fall müsste man natürlich dann eher zunächst einmal den Schnupfen flüssiger machen. Das kann man mit vielen Möglichkeiten auch wieder zum Beispiel mit einem Kopfdampf. Aber in dem Falle, wenn er noch verhärtet in der Nase steckt oder einfach nur die Nasennebenhöhlen also durch einfach geschwollen sind durch die trockene Luft. Dann würde man zum Beispiel anders inhalieren, man würde dann zum Beispiel mit Lindenblüte oder sowas inhalieren. Wenn die Nase läuft, dann ist der etwas austrocknende Effekt einer Inhalation mit Kamille besser. Also man muss da differenzieren.
Mhm.
Ja?
Dann
verstockt oder laufend die Nase.
Gut, dann sagen Sie nochmal, wenn die Nase nun verstopft ist, wenn ich vielleicht einen Druck im Kopf spüre, wie sollte dann die Inhalation aussehen?
Sie können ganz einfach, also wir testen das immer so aus, wenn Sie den Kopf nach unten neigen und Sie kriegen dann einen Kopfschmerz beim Verdacht auf eine Nasennebenhöhlengeschichte, dann muss man sich damit rechnen, dass auch zum Beispiel von den Nasennebenhöhlen die oberen Teile, die Richtung Gehirn gehen, unter Umständen verstopft oder auch vereitert sein können. Dann können Sie Kopfschmerzen verspüren. Dann ist auch wieder der Arzt gefragt, da müssen Sie zum Hals-Nasen-Ohren. Man muss mit der Ultraschall nachschauen, ob hier Spiegelbilder sind oder mit dem Röntgenbild, ob hier ob noch Luft in den Nasennebenhöhlen ist oder ein Flüssigkeitsspiegel. Also man muss dann zwischendurch schon sehr Obacht geben, also bei chronischer Nasennebenhöhlen, wenn ein eitriges Sekret aus den Nasennebenhöhlen herunterrinnt, dann muss man wirklich Obacht geben.
Mhm. Kommen wir wieder zurück zum harmlosen Schnupfen, den ich selbst behandeln kann. Sie haben jetzt schon empfohlen, die Inhalation mit Thymian, mit Eukalyptus, aber auch ein wirksames Mittel sind doch die ansteigenden Fußbäder.
Ja.
Was ist denn das?
Die haben wir ja schon vorher erwähnt, also wir nehmen einfach ein warmes Fußbad und schütten immer wieder etwas vom Boiler oder so etwas heißes Wasser dazu, bis sie zu einer Temperatur von 38, 39 Grad kommen, dann können sie es nicht mehr so gut aushalten. Das würde schon genügen, um auch eine Förderung der Durchblutung im Nasenrachenraum herzukriegen. Das ist eine wunderbare Methode.
Und
das ist uralt, auch von Kneipp empfohlen. Ja,
Und auch eine gehört mit zu der wichtigen Grundregel, nämlich den Infekt schnell anzugreifen.
Ja.
Und obendrein ist so ein Fußbad ja auch noch recht wohltuend. Und
ja,
je nachdem, wie geübt man ist und wie schnell das Wasser aus der Wasserleitung kommt, kann man es auch wirklich zu Hause ganz schnell anwenden und dann wieder zum Alltag übergehen.
Oder prophylaktisch, wenn Sie was machen wollen, dann sind Sie, wenn Sie immer zu kalten Füßen neigen, natürlich das Wechselfußbad eine gute Sache.
Zur Inhalation, da gibt es schon auch immer mal wieder Fragen. Nämlich, es gibt die Inhalation, wo ich mit dem gesamten Kopf mich über heißes Wasser neige. Oder neuerdings gibt es ja auch gewisse Behältnisse aus Kunststoff, die nur über die Nasenflügel neigen.
Ja.
Als Kneippmediziner, was halten Sie für die wirksamste Methode?
Also ich glaube, dass beide Methoden absolut angebracht sind. Man kann beide verwenden. Man kann also in diese Töpfe, bei denen man also nur mit der Nase inhaliert, also auch eine Paste reingeben, mit denen also letzten Endes auch die gleichen Substanzen drin sind, die dann zum Beispiel Pfefferminz, dann alle ätherischen Öle von Fichtennadel, Kiefernadel bis natürlich Eukalyptus, die kann man dann einfach rein. Und es geht einfach einfacher und viele Leute mögen das andere mit dem Kopfdampf, mit dem Handtuch über dem Kopf nicht so sehr, weil natürlich dann auch die Haare nicht mehr so schön sind und so weiter. Es ist ja auch eine Sache der Eitelkeit manchmal.
Dann gibt es noch etwas sehr Wirksames, wozu man sich ein wenig überwinden muss, wenn man es noch nie getan hat, nämlich das sogenannte Wasserschneuzen.
Das Wasserschneuzen ist eine ganz uralte Methode, ein richtiges Hausmittel. Sie nehmen einfach eine Salzlösung, also sie geben einfach in eine Tasse etwas Wasser und dann einen Teelöffel Salz. Und machen einen Nasenflügel zu mit einem Finger und schneuzen das Wasser, bis es hinten im Rachenraum ankommt. Ja, und dann nehmen sie den Rest und schauen, dass sie das wieder rauspusten über die Nase. Mhm. Dann haben sie praktisch eine Lavage, also eine Reinigung des gesamten Nasenrachenraumes und dann nehmen sie den anderen Nasenflügel. Mhm. Das ist einfach eine ganz nette, schöne Methode. Manche mögen es einfach nicht und dann macht man lieber den Dampf.
Es gibt auch schon neuerdings, die Industrie lässt sich ja vieles einfallen und es gibt ja neuerdings auch schon Fläschchen mit diesen Salzlösungen, die man sich in der Apotheke auch besorgen kann. Mhm, ja. Da kommen wir zu einem weiteren wichtigen Thema, nämlich dem Nasenspray. Der eine hat ständig in der Tasche und das ist sein Ein und Alles und ganz wichtig, der Nächste sagt und wahrscheinlich auch Sie als Naturheilkundler warnen eher vor dem Nasenspray. Bewirken Nasensprays?
Also Nasensprays bewirken, dass sofort die Nase wieder frei wird und das kann man auch durchaus mal verwenden, gerade wenn Sie irgendwo singen müssen oder irgendwas, dass es ganz schnell gehen muss, aber als Dauerlösung ist es einfach nicht geeignet, weil es sehr häufig zu einer starken Vasokonstriktion auch führt. Also dass Sie eher diese Gefäße in der Nase dann verengt werden. Also man würde das nicht als Dauerlösung empfehlen, aber es ist mal für eine kurze Zeit durchaus angebracht. Das kann man durchaus machen, wenn man irgendwas vorhat, wo man also wirklich eine freie Nase braucht.
Okay, kommen wir jetzt zum Husten oder gehen wir den Nasenrachenraum hinunter? Da passieren wir ja erstmal die Kehle, Halsschmerzen, ein Begleitsymptom. Wann?
Bei Halsschmerzen müssen Sie natürlich schon immer schauen, sind die Mandeln mit betroffen? Das können Sie also im Spiegel auch selber mal anschauen, indem Sie selber die Zunge runterdrücken und dann die Mandeln betrachten, ob da irgendwelche weißen Pünktchen drauf sind. Wenn da weiße Pünktchen drauf sind, dann ist es absolut fällig, wenn das schon eine begleitende Entzündung ist. Oft geht es ja vom Nasenrachenraum dann abwärts, wie Sie es gerade geschildert haben, bis in die Bronchien. Also wenn Sie also wirkliche Eiter Pünktchen auf Ihren Mandeln haben, dann ist auch fällig, dass Sie beim Arzt vorbeischauen und dass Ihnen der einen Abstrich macht unter Umständen und schaut, was für Keime da drauf sind, weil von dort aus können ganz gefährliche Infektionen für Nieren und fürs Herz ausgehen. Mhm. Also das muss man sich mit beachten. Häufig genügt es, wenn also da nichts ist, dass Sie einfach die Stimme etwas schonen in der Zeit, wo Sie also so Halsschmerzen haben. Gurgeln zum Beispiel mit Flüssigkeit, das können Sie sowohl mit Salbei wie auch mit Salzlösung machen, wenn es so lang das also nur gerötet ist. Also da können Sie also mit normalen Gurgeln eigentlich auch was erzielen und einfach dann auch die Stimme schonen. Wenn es dann weiter runter geht in die Bronchien, dann wird es langsam problematisch. Dann muss man schon schauen, dass wir diese Sekrete, die dann in den Bronchien sozusagen sich ansammeln, die verhärtet sind, dass wir die wieder lösen. Und das geht mit viel Trinken, mit viel Flüssigkeit oder mit den berühmten Heilpflanzen auch wieder Eukalyptus, Minze, Pfefferminz, Fichte. Fichtennadel zum Beispiel, Fenchel, Schlüsselblume gab es zum Beispiel beim Kneipp, hat er sehr geliebt, oder Thymian. Oder Sie machen etwas, was Sie im familiären Kreis sogar auch lernen können, Klopf- oder Vibrationsmassagen, damit Sie diesen Schleim aus der Lunge wieder hochbringen. Also ausreichend trinken dann, wenn es in Richtung Bronchitis geht, und dann diesen Schleim, der muss hochgehustet werden.
Mhm. Dann gibt es ja noch den berühmten Franzbranntwein, der gerade auch bei älteren Patienten in der häuslichen Krankenpflege auch sehr beliebt ist und gute Wirkung hat. Wie kann er dienen bei Erkältungskrankheiten?
Ja, das ist eigentlich, wirkt also dadurch, dass durch den kühlenden Reiz des Franzbrands, früher hat man da Franzeln gesagt, man franzelt, ja, haben die Schwestern gemacht. Mhm. Und also man gibt also diese kühlende Flüssigkeit, macht einen kühlenden Effekt. Das führt dazu, dass sie letzten Endes leichter abhusten können und dass sie tiefer einatmen. Also das ist eine ganz nette Sache. Wenn der Raum sollte allerdings temperiert sein, es darf nicht, das dürfen das nicht auch noch in einem kalten Raum machen.
Und beim Husten sollten wir auf jeden Fall zusehen, dass der Reizhusten, der sogenannte trockene Husten, dass sich der Schleim löst von den Bronchien, dass es ein sogenannter nasser Husten wird. Und was der ein oder andere bevorzugt, da denke ich, kann man in der Apotheke ja auch nachfragen, welche Mittel es gibt. Es ist ja momentan jetzt schon vieles auf dem Markt.
Da ist ganz viel. Sie können also Salben auf die Brust aufbringen, dass Sie das einatmen können die ganze Zeit. Sie können natürlich auch etwas machen, was ich besonders liebe und was wir in unserem Hause auch durchführen. Sie können also Trockenvernebelung von Eukalyptusöl oder sowas machen, dass der ganze Raum erfüllt wird. Das gibt es also in sehr sparsamer Weise, dass sie Reinessenzen verwenden und dann im Raum den ganzen Raum damit ausfüllen und damit es auch dauernd einatmen müssen. Das ist ein sehr sparsames Verfahren und das lieben wir. Das kriegen die Leute mit aufs Zimmer. Und also das ist mit Kaltvernebelung, sie können auch Warmvernebelung machen. Es ist egal, aber sie kriegen dadurch auf jeden Fall wieder die Nase etwas freier und sie wirken teilweise bis in die Bronchien hinunter.
Kann ich mir durch Geräte wie diese Vernebelungsgeräte, vielleicht hat ja auch der ein oder andere Hörer zufällig solch ein Gerät zu Hause, kann ich dadurch auch die Einnahme von Hustensäften umgehen, die ja manchmal sehr zuckerhaltig sind?
Ja, das kann man damit durchaus umgehen. Also für manche Leute ist das wunderbar und mir geben das ungefähr 3 Tage oder 4 Tage, wenn die Leute bei uns so einen Husten haben oder sowas im Zimmer. Und das Gerät gibt es zu kaufen, das kriegen sie von einigen Firmen, das will ich jetzt natürlich nicht erwähnen, aber sie können es teilweise im Reformhaus, in der Apotheke und so weiter kaufen.
Der ein oder andere, der unter einer Erkältung leidet, da kommt eine lästige Begleiterscheinung meist an den Lippen oder zwischen dem Lippen- und Nasenraum, die berühmten Herpesbläschen. Was zeigen denn diese Bläschen an?
Die zeigen, dass sie jetzt in einer Situation sind. Ganz viele Leute kriegen das, sowohl wenn sie sich ekeln oder wenn sonst was ist, kriegen die dann diese Herpesbläschen, die ja letztendlich ist dieser Herpesvirus, ein sehr großer Virus, in der Haut drin. Und bei einem Infekt tritt er dann wieder zutage. Und was sie machen müssen, ist, wenn das schon mehrfach der Fall war, können sie also mit den Virustatika jetzt nicht mehr so viel ausrichten, dann muss man einfach austrocknende Methode verwenden. Also es gibt Salben, die diese Bläschen dann austrocknen. Das ist so das Gängige, was man da macht.
Austrocknen und parallel dazu das Immunsystem stärken. Was halten Sie davon, wenn sich eine Erkältung anbahnt? Greifen wir ja auch immer gerne zu Tabletten, zu Lutschtabletten oder auch Brausetabletten, angereichert mit Vitamin C oder auch mit anderen Mineralien.
Ja, also was wir auch machen in so einer Situation, wir geben also hochdosiert Vitamin C, das ist schon klar, nicht jetzt so als Brausetablette, sondern man kann das auch gut als Infusionen geben, das können Sie bei Ihrem Hausarzt machen lassen, also hochdosiert im Grammbereich scheint es die Infektion deutlich zu dämpfen und das ist eine ganz schöne Methode in der Akutphase, um also zum Beispiel auch Antibiotika einzusparen oder überhaupt überflüssig zu machen. Wir müssen halt bei der normalen Erkältung unterscheiden zwischen Erkältung ohne Fieber, da kann man diese Temperatur anscheinend Fußbäder und sowas machen. Und wenn Sie fieberhafte Erkältung mit leichtem Fieber, also jetzt nicht die richtige Grippe haben, dann können Sie eher mit Waschungen, Brustwickeln und sowas arbeiten. Ja? Und das sind so der Unterschied halt, dass man das ein bisschen noch rausstellt, dass man das so unterschiedlich machen kann.
Nun ist es nicht selten, gerade heute in der angespannten Arbeitssituation, dass Menschen mit einer Erkältung und mit Fieber dennoch noch ihrer Arbeit nachgehen, ob zu Hause im Haushalt oder eben gewerblich, um ihren Unterhalt zu verdienen. Was sagt der Mediziner dazu?
Ja, eigentlich ist es unklug. Ja. Also im Haushalt geht es noch, da stecken Sie wenig Leute an. Aber wenn Sie jetzt so im Publikumsverkehr sind, besteht natürlich schon die Gefahr, dass wenn Sie dann zum Arbeiten gehen und niesen, dass Sie Ihre Tröpfcheninfektion letzten Endes über den ganzen Saal verbreiten und damit andere Leute auch mit anstecken. Und Sie riskieren selber, dass Sie eigentlich unter Umständen Begleitkomplikationen kriegen können. Also das ist fürs Herz nicht gut. 2-3 Tage Pause wäre in dem Falle angebracht.
Auch bei Fieber?
Bei Fieber dann noch ein bisschen länger, dann fahren Sie ein bisschen ins Bett. Und bei richtigen Schüttelfrost kann man schon zunächst mal temperaturansteigend arbeiten. Am Anfang ist es sehr unangenehm. Bei höherem Fieber, da fahren Sie auf jeden Fall ins Bett.
Nicht? Kann man das vielleicht auch... Wir möchten ja immer so gewisse Grundregeln haben und wir wollen ja aber auf der anderen Seite auch immer unseren Körper testen, wie weit wir gehen können mit der Leistung. Aber man könnte sagen, auch bei einem harmlosen grippalen Infekt, also bei einer Erkältung, sobald meine Temperatur erhöht ist, gehöre ich einfach in häusliche Ruhe ins Bett hinlegen.
Wenigstens 2-3 Tage Bettruhe, das ist auf jeden Fall angebracht.
Ja. Kneippmedizin bei Erkältungskrankheiten, das Thema heute hier bei Radio Horeb auf der 92.4. Aber vielleicht hören Sie uns auch über das Internet, über Kabel oder Satellit oder sogar DVB-T. Sie sind jetzt herzlich eingeladen, uns anzurufen. Wir sprechen über Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Mein Gast ist Dr. Hermann Silberhorn. Er arbeitet in den Kneippschen Stiftungen. Er ist Oberarzt im Kneipp Janum und dort schon seit mehr als 20 Jahren tätig. Willkommen in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Jetzt mit dem Hörertelefon stellen Sie Ihre Fragen. Kneippmedizin bei Erkältungskrankheiten, unser Schwerpunktthema heute. Meine erste Hörerin ist Frau Dietrich aus Memmingen. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Herr Doktor. Ich hätte eine Frage, und zwar, wenn ich was habe, dann habe ich als erstes immer gleich Nebenhöhlenentzündung. Mhm. Wie kann ich da vorbeugen?
Ja, ich denke, Sie haben wahrscheinlich eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung. Man müsste da schauen, ob man von der HNO-Seite was machen kann dagegen. Sie können schauen für sich mal zunächst, was Sie für räumliche Verhältnisse haben, ob Sie zu trockene Raumluft haben im Winter und so weiter. Vorbeugend wäre also vor allem die Umgebung anzuschauen und auch zu schauen, ob nicht die Nasennebenhöhlen ständig geschwollen sind oder ob Sie nicht schon mal eine Fensterung gehabt haben und schauen, ob da vielleicht bei der Ausräumung noch nicht alles raus ist oder was man da auf dem Sektor machen kann. Mhm. Ja, also, und dann können Sie noch schauen, ob Sie nicht doch irgendwelche allergischen Komponenten in Ihrer Umgebung haben, die diese Nasennebenhöhlenentzündungen fördern. Mhm. Ansonsten würde ich schon sagen, das, was ich vorher mal gesagt habe, zu der Trockenvernebelung von zum Beispiel ätherischen Ölen, die könnten Sie in Ihrem Raum immer wieder machen und damit letzten Endes Keime, die herumschwirren, sowohl Pilze wie Bakterien letzten Endes so dämpfen, dass sie da nichts kriegen. Also feuchte Luft einigermaßen.
Wenigstens. Das habe ich ja. Ich habe kaltes Schlafzimmer und bin eigentlich auch sonst immer in der frischen Luft sehr viel
in der frischen Luft. Und dann können Sie, trotzdem, Sie können noch was machen. Sie können schauen, was noch ganz besonders problematisch in den Räumen ist. Auch wenn Sie jetzt das erwähnt haben, kaltes Schlafzimmer ist wunderbar. Aber Sie können auch mal zwischendurch hinter die Schränke schauen und schauen, ob nicht doch irgendwelche Schimmelpilze, das will ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber es besteht oft die Gefahr, wenn Sie an Außenwänden zum Beispiel Schränke stehen haben, dass dahinter, genauso wie in der Küche natürlich, sowas ist, nicht? Also zum Beispiel so zu viel Feuchtigkeit und dass der Schrank so Schimmelpilz unter Umständen an der Rückseite hat, wo man gar nie hinschauen. Ne?
Ja.
Und diese Schimmelsporen können unter Umständen große Probleme machen überall in den Höhlen, also sowohl im Lungensystem wie natürlich auch an den Nasennebenhöhlen.
Mhm. Gut. Ja. Soweit Ihre Frage beantwortet,
Jawohl,
Frau Dietrich.
Dank.
Dankeschön für Ihren Anruf.
Danke,
auf Wiederhören. Aus Memmingen gehen wir nun in die Pfalz zu Frau Stein. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Herr Dr. Silberhahn.
Ja.
Ich hätte bitte die Frage, wie das mit dem Wechselfußbad geht. Wie lange kalt, wie lange warm?
Beim Wechselfußbad, wie bei allen Wechselanwendungen, lange warm und kurz kalt.
Aha.
Ja? Also
kalt,
Sie machen immer so 2-3 Minuten warm,
ja,
und dann ungefähr 2-3-4-5 Sekunden kalt, so wie Sie es halt aushalten.
Ja.
Es sollte ruhig eine deutliche Temperaturdifferenz natürlich sein, wenn Sie es aushalten können. Aber schon selbst eine mildere Temperaturdifferenz bringt Ihnen eher warme Füße.
Aber bis 38 Grad kann das Wasser beim Warmen sein oder noch wärmer?
Locker. Es kann auch noch wärmer sein. Es kann schon bis 40 sein,
ja,
wenn Sie es aushalten.
Ja.
Ja.
Gut, das war's, Herr Doktor. Vielen
Prima.
Dank.
Dankeschön,
ja.
Frau Stein, für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Frau Stefanie aus München, ja, darf ich als nächstes begrüßen. Grüß,
ja,
Gott.
Grüß Gott. Erstens einmal möchte ich dem Herrn Doktor, Ihnen, Frau Böhle und ganzen Radio Horeb meine besten Wünsche für Gesundheit für das neue Jahr übermitteln.
Ja, das wünschen wir Ihnen auch,
ja,
natürlich. Ja.
Herr Doktor, ich habe große Bedenken. Es folgende Situation. Ich war im September, Oktober, hatte ich ein bisschen Urlaub gemacht, also hier in unseren Kreisen, und hatte einen Virus mir wahrscheinlich zugezogen im Hals-Rachenbereich. Also es war, ja, ziemlich dramatisch. Es war sehr, sehr schwierig. Ich musste dann in München doch einen Arzt aufsuchen. Dann ging es mir ein bisschen gut und dann hatte ich eine sehr, sehr starke Bronchitis, also einen trockenen Reizhusten. Ich leide sonst nie unter Husten, weil ich keine Nichtraucherin bin. Mhm. Und nun habe ich große Bedenken. Ich habe an sich, wollen wir sagen, ein etwas geschwächtes Herz im Anbetracht meines Alters. Und nun hat sich aber die Herzsituation verschlechtert. Und ich habe den Verdacht, kann es sein, dass ich durch die Bronchitis eine Herzmuskelschwäche erlitten habe.
Ja, oder durch diesen Virusinfekt vorher. Das kann durchaus sein.
Ja.
Also in solchen Fällen vielleicht generell kann man sagen, hatten Sie Fieber?
Nein.
Sie hatten kein Fieber.
Ich bekomme sehr schwer Fieber, wenn die Uhr schon 5:45 steht. Sonst habe ich nie Fieber.
Mhm.
Aber es ging mir hundeelend, ein sehr starkes Krankheitsgefühl. Und ich war jetzt beim Kardiologen. Und es ist so, ich leide an sich, ich habe so ein bisschen Pausen und einen langsamen Puls. Aber der war immer im Bereich der Norm. Und jetzt ist es derartig abgesunken, dass ich mir so also große Sorgen mache.
Ja, es kann, also da kann man ja was dagegen tun. Wenn der Puls zu langsam ist, dann gibt es einen Schrittmacher. Das ist ja heutzutage alles wunderbar möglich.
Ja.
Also man kann schon noch nachträglich auch vielleicht schauen, ob das jetzt eine Virusgrippe war über Labortests.
Ja.
Das hätte man vielleicht noch am besten vielleicht für alle. Man sollte das immer relativ früh die Diagnostik angehen.
Ja.
Es ist gar nicht immer so einfach, wenn zum Beispiel jemand wie Sie kaum Fieber kriegt, zu sagen, es ist dann doch keine Influenza, keine richtige Grippe gewesen. Man kann dann Abstriche zum Beispiel machen in solche Fälle und dann rechtzeitig zum Beispiel diese modernen Neuraminidase-Hämmer nehmen. Oder natürlich jetzt für die Zukunft ist für Sie natürlich wichtig, dass wenn das so ausschaut, dass Sie wahrscheinlich immer eine Grippeimpfung durchführen sollten. Sie hatten keine, oder?
Ich hatte keine, nein.
Ja.
Ich hatte
also keine. In solche Fälle, wenn jetzt das Herz unter Umständen schlechter geworden ist,
ja,
nach so einem Infekt, ja,
ja,
dann könnte es sein natürlich, dass Sie da wirklich eine Virusgrippe durchgemacht haben. Und was man machen kann, nachträglich natürlich, man muss an das Herz anschauen, man muss es ganz genau, Sie gehen zu Ihrem Kardiologen und schauen, was sich da geändert hat und müssen dann das Herz behandeln. Da gibt es also gar nichts anderes. Ne?
Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Stefanie, und danke auch Ihnen, Herr Dr. Silberhorn. Frau Welzer, Sie darf ich jetzt begrüßen. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott.
Frau Welzer, grüß Gott.
Ich hätte eine Frage zur Bronchitis.
Ja?
Also ich nehme seit 2-3 Jahren vielleicht Formolis.
Wie heißt es?
Formolis. Das ist so eine Hartkapsel und die wird in einen Apparat gesteckt,
ja,
und dann eingeatmet.
Jawohl, genau. Mhm.
Ja.
Was ist denn jetzt Ihre Frage, Frau Welzer, dazu?
Ja, ich möchte fragen, und seit diesem Winter spüre ich draußen, wenn ich in der Kälte laufe, Atembeschwerden.
Ja. Ja, das kann natürlich durch diese Bronchitis sein, das kann aber auch durch sozusagen auch schon Schädigungen vom Herz, von der rechten Herzkammer kommen. Also jedenfalls, wenn sie bei Kälte die Sache schlechter wird, natürlich, dass sich die Bronchien verengern, was auch gar nicht untypisch wäre, dann müssen sie einfach schauen, dass sie die Bronchitis dauernd bekämpfen. Das ist jetzt also dieses Medikament, das sie da nehmen, hilft ja schon zur Bronchienerweiterung. Es kann noch dazu notwendig sein, weitere Medikamente zu nehmen. Wenn es aber so ist, dass Sie bei Übergewicht auch zum Beispiel unter Umständen Herzschwäche haben, dann kann also auch von der Herzschwäche auf die Lunge zurückgestaut werden. Also man muss beides da beachten. Ja? Also in Wirklichkeit müssen Sie wirklich die Bronchitis bekämpfen. Wenn Sie einen Schleim hochhusten, der gelblich ist oder also der farbig ist letzten Endes, dann müssen Sie unter Umständen auch schauen, wie man den Infekt in den Bronchien, der anscheinend möglicherweise dauernd ist, auch bekämpft. Also das, was Sie abhusten, immer beachten, mal nicht bloß immer runterschlucken, was trotzdem nicht verkehrt ist, aber auch mal den Schleim anschauen, welche Farbe der hat, und dann unter Umständen braucht man, wenn das dann im Winter ist, in der Kälte, dass Sie dann auch was tun müssen mit Bakteriostatika oder so etwas.
Ja.
Gut, Frau Köser, haben Sie noch weitere Fragen?
Naja, und dann wegen dieser Grippeimpfung.
Ja.
Wäre es dann angebracht, mich impfen zu lassen?
Also bei Ihnen erscheint mir das angebracht.
Ja.
Ja? Bei dem, was Sie mir jetzt schildern, würde ich Sie vom Alter her und von dem, wie Sie jetzt auch atmen am Telefon, würde ich Sie als Kandidat für die Impfung empfehlen.
Frau Welzer, danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Alles Gute für Sie. Gottes Segen. Frau Köser aus Wipperfürth. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ein gutes, gesegnetes neues Jahr wünsche ich zunächst allen.
Ja, danke gleichfalls.
Ich hätte eine Frage zum Ohreninfekt.
Ja.
Herr Doktor, können Sie das sagen? Unser Enkelkind lief diese Nacht Flüssigkeit aus dem Ohr. Ich selber habe auch etwas Infekt im Ohr. Kann man da auch was machen?
Ja, also wenn das kommt jetzt wirklich drauf an. Das war dann im Bett, also auf dem Kissen, oder war Flüssigkeit?
Ja, die wohnen nicht hier, die wohnen in Frankreich. Und meine Tochter hat heute Morgen angerufen, hat gesagt, Aha. Also jetzt muss ich zum Arzt.
Und,
aber könnte ja vielleicht schon mal was sagen. Sie hat schon etwa 14 Tagen.
Ja. Es kann durchaus sein, dass sie eine wirkliche Mittelohrentzündung hat. Wenn das so ist, dass da also Flüssigkeit rauskommt und das also auf dem Bett, wo das Kind also draufgelegen ist, man das sehen kann, dann ist wirklich fällig, dass man nochmal die Ohren spiegelt und dann wahrscheinlich auch schon was geben muss. Im Wesentlichen können Sie sich ja vorstellen, gehen diese Infekte über diese eustachische Röhre, also von dem Mund-Nasen-Rachenraum in das Innenohr. Also von innen nach außen. Ja? Und das ist also nicht eine Ohrentzündung, die von außen nach innen geht, sondern von innen nach außen. Und da muss man einfach dann wirklich was tun. Man muss die Mandel anschauen, man muss die Ohren anschauen, man muss dann gegebenenfalls wirklich was tun. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das Kind Fieber hat oder so, aber wahrscheinlich hat das Kind auch ein deutliches Krankheitsgefühl, langt in das Ohr oder an das Ohr hin. Also wie alt ist das Kind?
Die wird 5.
5. Ja, dann kann es ja schon ungefähr sagen.
Gehören jetzt Ohrenentzündungen, Ohrenschmerzen eher zu Grippesymptomen oder zum grippalen Infekt? Und wie können wir das als Laien unterscheiden?
Das kann man überhaupt nicht so leicht unterscheiden. Wenn der Nasenrachenraum und der Mundraum letzten Endes massiv entzündet ist, dann kann das natürlich eine reine Influenza sein oder auch ein Infekt, der sich im Rachenraum austobt, wie man vorher schon gesagt hat, mit dem Mandeln oder eben von dem Rachen über, Sie wissen ja, das Ohr ist nach innen verbunden mit dem Nasenrachenraum. Rachenraum über eine Röhre, das merken Sie ja immer, wenn Sie Bergwandern gehen oder dass ein Druckausgleich erforderlich ist. Über diese Röhre geht der Infekt, wandert hoch in das Innenohr und dann können wirklich deutlich erhebliche entzündliche Erscheinungen im Innenohr sein. Da muss man sehr Obacht geben, dass das Kind keinen Schaden dadurch kriegt. Ne?
Frau Köser, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Und Fußbäder, sind die auch angebracht?
Also wenn das Kind noch kalte Extremitäten hat und sonst kein keine Temperaturerhöhung, keine Entzündung, dann kann man auch noch Fußbäder machen. Aber normalerweise macht man die Fußbäder nur im Anfangsteil der Erkältung.
Ja? Vielen Dank.
Bitte schön.
Vielen herzlichen Dank.
Auf Wiederhören. Frau Dummert, Sie sind unsere nächste Hörerin hier beim Hörertelefon bei Radio Horeb, Kneippmedizin bei Erkältungskrankheiten. Frau Dummert, grüße Sie.
Ja, grüße Sie. Ich habe eine Frage für meine Tochter. Und zwar macht es mir große Sorgen. Sie ist zweite Mal jetzt schwanger in der 30. Woche und hat ständige Infekte. Erstmal in den Augen hat sie ein Virus mit Verklebungen. Dann im Hals, das ebbt kaum ab. Dann kommt der neue wieder eine neue Entzündung wieder drauf mit starkem Husten, auch mit leichtem Fieber. Und sie kriegt natürlich in der Schwangerschaft ständig nur was Pflanzliches oder Homöopathisches, weil alles verboten ist. Und sie muss so stark husten. Es war jetzt an Weihnachten so, dass sie ihr Köfferchen packte und sie dachte, jetzt in der 30. Woche jetzt kommt das Kind. Sie hat Wehen gekriegt durch das Husten, durch die ständigen Infektionen immer wieder. Da muss sie sich hinlegen. Und sie ist eine sehr aktive und sportliche Frau. Und das macht mir jetzt Sorgen. Und das Baby kommt jetzt im März, aber es möchte immer früher kommen jetzt.
Mhm,
ja. Das starke Husten und die Ärzte wissen nicht, was sie ihr geben sollen. Sie kann kein Antibiotika kriegen, sie macht alle möglichen Hausrezepte und ihre Globulis nimmt sie, aber es hilft gar nichts. Es kommt ein Infekt nach dem anderen. Und durch das Husten hat sie immer wehenartige Beschwerden dann.
Hören wir.
Und da mache ich mir jetzt auch Sorgen, ja, weil ich mich ja auch um ihr Kind, das erste Kind ist 2¼ Jahre alt und bringt natürlich aus der Spielgruppe dann immer diese Schnupfen und diese Erreger mit und die Mutter hat jetzt keine Abwehr mehr. Ne?
Also wie sich anhört, scheint es also mindestens keine normale Influenza zu sein, sondern rezidivierende Infekte. Was sie da machen kann, und sie kann nur symptomatisch arbeiten, das ist ganz klar, in der Schwangerschaft gibt man möglichst keine Antibiotika, sie kann inhalieren, sie kann den Nasenrachenraum immer sauber halten, soweit sie das geht, mit Gurgeln oder so etwas, nicht? Sie kann zu Beginn der Infekte immer das, was wir vorher schon gesagt haben, diese ansteigenden Bäder, sie kann auch mal diese Kopfdämpfe machen, sie muss auf jeden Fall einfach die symptomatische Behandlung einfach der irgendwelchen schärferen Sachen vorziehen. Man hätte zu Beginn der Schwangerschaft unter Umständen also durchaus auch impfen können, aber das ist jetzt, würde ich jetzt nicht machen. Ne? Zumal sie einen Infekt hat und da ist eine Impfung sowieso absolut kontraindiziert. Wir müssen also alle Maßnahmen ergreifen. Sie können auch nicht mit ätherischen Ölen mit schärferer Konzentration arbeiten. Das ist das nächste Problem. Also wir müssen da mit ganz milden Reizen, also rein pflanzlich einfach arbeiten und diesen Nasenrachenraum frei halten. Man könnte vielleicht mit ganz milden Klopf- und Vibrationsmassagen arbeiten, dass wir die Sekrete aus den Bronchien lösen, wenn sie von unten was hochkriegt, ne? Wenn sie nichts hochkriegt, wenn es nur im Hals ist, dann ist es ja, dann muss sie nur den Nasenrachenraum sauber halten und sie kann schauen beim Arzt immer, ob nicht doch die Mandeln, wenn sie sie noch hat, eitrig sind, dann muss wirklich gehandelt werden. Dann sind sie eitrig.
Ja, sie sagte, es ist immer, sind wieder so.
Ja. Jetzt also wenn man, so wenn man dann keine Antibiotika geben will, dann müssen Sie zu einem erfahrenen, älteren Kollegen gehen, der die Mandeln unter Umständen pinselt. Also das ist eine Methode, die ich immer sehr gerne noch mache und die also durchaus möglich ist. Also da nimmt man nur, also zum Beispiel eine Desinfektionsmittel wie Hexoral und geht dann mit einem langen Stäbchen, Wattestäbchen an diese Mandeln und versucht die zu reinigen, weil nur vom Gurgeln kriegen sie diese Mandelentzündungen nicht weg.
Frau Dummert, danke für Ihren Anruf. Alles Gute.
Ja, ich bedanke mich auch.
Bitte.
Ja,
auf Wiederhören.
Alles Gute, danke.
Ja. Unsere Sendung Die Lebenshilfe geht dem Ende entgegen. Kneippmedizin bei Erkältungskrankheiten, das ist unser Thema heute. Frau Bichler aus Dachau ist unsere letzte Hörerin im Hörertelefon. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja,
und zwar, ich hatte eine ziemlich lange Erkältung gehabt, solche starke Erkältung gehabt, fast 2 Monate lang, die ist jetzt wohl besser geworden. Aber aus der Nase bekomme ich immer so rotes Blut. Also wenn ich in der Früh ausschnaufe, haben alle beide Nasenlöcher russisches Zeug, was da rauskommt. Ich dachte, ich bin gesund schon und es scheint eigentlich doch nicht in Ordnung zu sein. Kommt das von der Stirnhöhle oder von wo kommt das dann?
Also woher das Blut kommt, kann ich jetzt nicht sagen. Man müsste die Nasen natürlich da spiegeln und schauen, was da an Infektionen an diesen Nasenmuscheln ist. Also das ist wahrscheinlich eher aus dem Bereich, weil so viel Blut kommt ja nicht, dass es Nasenbluten ist. Es ist offensichtlich, sind die Schleimhäute wirklich nach wie vor massiv entzündet. Und was Sie da machen können, wäre natürlich, ich weiß jetzt nicht, was Sie für... Hatten Sie starkes Fieber am Anfang?
Ich hatte kein Fieber gehabt, aber ich hatte eine fast 2 Monate lange Erkältung gehabt.
Erkältung,
und
so lange.
Und somit habe ich nicht mal impfen können, weil ich immer sonst zum Impfen gehe.
Aber eben, da können Sie nicht impfen, das ist vollkommen
jetzt,
klar. Dann hätte man ein bisschen früher impfen können,
ja,
oder sinnvollerweise. Aber oft gibt es dieses Impfmittel gar nicht zu dieser Zeit, wo Sie da hätten geimpft
ja,
werden sollen.
Ja, das war nicht da. Ich war schon dort, ja. Ich wollte sagen, da war es noch nicht da gewesen.
Da war es noch nicht da.
Und dann bin ich erkrankt und jetzt kann ich jetzt überhaupt schon gehen oder nicht? Oder muss ich noch länger warten?
Ja, jetzt können Sie nicht impfen, wenn Sie noch so einen Infekt haben. Also Sie müssen das nochmal genau nachschauen. Man muss die Nasenmuscheln da anschauen, wo das Blut herkommt. Also, aber wahrscheinlich haben Sie nach wie vor eine massive Entzündung der Nasenmuscheln und des Nasenraumes. Wie schaut denn der Schleim aus, der rauskommt, außer dem Blut?
Es kommt so Zeug raus, also alles Mögliche. In der Früh schnaufe ich dann ganz fest immer über dem Waschbecken aus, dann sehe ich am besten, was rauskommt, und dann halte ich ein Nasenloch zu,
ja,
und schnaufe ganz fest, und dann das nächste genauso. Auf die Weise wird es immer am besten sauber.
Damit wird gereinigt, das ist ein gutes, es muss natürlich eine salzhaltige Lösung sein.
Ja, ich habe nämlich jetzt am Samstag gesehen in einem Geschäft, da sah ich so eine Spülung, von der Sie vorhin gesprochen haben, die hole ich mir daher jetzt, eine Nasenspülung.
Ja, die können Sie holen und tun die Nase durchspülen und schauen, dass sie die sauber halten. Aber ich würde auch mal beim HNO-Arzt mir die genau schauen, woher dieses Blut kommt. Ich nehme an, dass nach wie vor in den Nasennachenraum diese Entzündung steckt.
Frau Bichler, müssen zum Ende kommen.
Ja, gut, am Tage putze ich nämlich nicht. Das ist immer nur in der Früh.
Nur in der Früh. Das ist auch typisch bei den Bronchien, dass man es in der Früh hat.
Na gut, okay, also machen wir Schluss, weil es keine Zeit mehr.
Gut, okay.
Auf Wiederhören. Alles Gute für Sie. Ja, das war die Sendung Kneippmedizin bei Erkältungskrankheiten. Herr Dr. Silberhorn, haben Sie recht herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren. Am Telefon sind Sie zugeschaltet aus Bad Wörishofen. Sie sind dort Oberarzt im Kneippianum.
Ich bedanke mich auch, Frau Böhler, und wünsche Ihnen noch gute Zeit. Ja.
Dankeschön, auch für Sie. Für alle, die Kontakt aufnehmen möchten mit dem Kneippianum, wählen Sie die 0700 75 25 7525 oder Sie gehen ins Internet www.horeb.org. Dort halten wir Informationen zur Lebenshilfesendung für Sie bereit. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen guten, gesegneten und wenn möglich erkältungsfreien Tag.